D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Der Podcast.
Wir schauen heute zurück. Vor 50 Jahren war die Sexualmoral in Deutschland noch eine ganz andere. Über das Thema wurde nicht geredet oder wenn dann nur getuschelt. Anne Brünjes, die ist Jahrgang 1951, sie hat noch Zeiten mitbekommen, in denen der Freund nur heimlich mit nach Hause durfte.
Es war schon klar, zu Hause durfte der Herrn Besuch nicht bleiben. Meine Eltern hatten einen Bauernhof und frühmorgens wurden die Kühe gemolken, da musste das Auto wieder weg sein.
Keine Spuren hinterlassen. Tja, in Bonn widmet sich eine Ausstellung jetzt dem Wandel der Sexualmoral von 1950 bis heute. Wir verraten euch, ob sich ein Besuch in Bonn lohnt. Zeitgleich läuft in Berlin die Doppelausstellung Homosexualitäten. Die checken wir auch und ihr erfahrt, wie man eine Aufklärungskampagne heute gestalten muss, damit sie erfolgreich ist. Außerdem Neues von Philipp aus seinem Liebesleben. Der hat ja die tolle Frau in Berlin wieder getroffen.
Freudestrahlend dann erstmal zu mir gegangen und auf dem Balkon rumgechillt. Ja, und dann irgendwann nach einer Stunde oder so kam uns dann wieder näher. Bei ihr schon was anderes.
Wie es auf dem Balkon dann weitergegangen ist, inklusive Überraschung übrigens, erfahrt ihr im Liebestagebuch. Ich bin Till Opitz, willkommen.
D-Radio Wissen.
Im Haus der Geschichte in Bonn, da geht's momentan um Sex, genauer gesagt um den Wandel der Sexualmoral in Deutschland. Schamlos, Ausrufezeichen, Fragezeichen, heißt diese Ausstellung. Cornelia Lobmeier hat sie mit ihrem Team zusammengestellt und ich habe sie gefragt, warum sich ein zeithistorisches Museum der deutschen Sexualmoral widmet.
Man könnte ja meinen, dass unser Verhältnis zu Sexualität und Partnerschaft zu dem Privatesten, das vom Privatesten gehört. Mhm. Und tatsächlich ist es aber so, wenn man sich die Geschichte anschaut, dass es in der Bundesrepublik immer wieder Gegenstand heftiger gesellschaftlicher Auseinandersetzung war. Und deshalb haben wir uns dieses Thema vorgenommen, um aufzuzeigen, welchen gravierenden Wandel deutsche Gesellschaft seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs genommen hat. Ursprünglich war unsere Idee, eine Ausstellung über diese sexuelle Revolution zu machen, über diese 60er Jahre und zu schauen, war das denn tatsächlich so revolutionär, wie man das gemeinhin annimmt. Und wir stellten schnell fest, dass man es ohne die Vorgeschichte, die 50er Jahre, nur schlecht verstehen kann, welcher radikale Wandel das doch auch war. Und ohne die Nachgeschichte, also wie wir heute uns zu bestimmten Entwicklungen stellen, viele Dinge in der Gegenwart eben nicht erklärbar sind.
Was gibt es aus dieser Zeit, aus diesen 60er Jahren, die sehr viel verändert haben? Was gibt es dort für Ausstellungsstücke zu sehen? Was für Besonderheiten?
Wenn man wichtige Objekte nennen will, dann ist es vielleicht, und das wird vielleicht viele erstaunen, zum Beispiel ein Dokument und ein Gesetz von 1960, das zum Beispiel das Aufstellen von Kondomautomaten in der Öffentlichkeit verbot. Ein anderes Beispiel ist, um nur ein Zitat zu nennen, der Bundesgerichtshof hat 1966 ein Urteil gefasst, wo er erklärte, die sittliche Ordnung will, dass sich der Verkehr der Geschlechter grundsätzlich in der Einehe vollziehe, weil der Sinn und die Folge des Verkehrs das Kind ist. Also eine lustvolle Sexualität spielte da überhaupt keine Rolle im Denken. Und da ist das eben die Einführung der Antibabypille ein wichtiger Einschnitt, weil es diese Sexualität von der Angst befreite.
Diese Sexualmoral, die hat auch in den 60er Jahren wirklich dramatische Folgen gehabt, oder?
Ja, wie viele Frauen gezwungen waren, weil es eben keine Möglichkeiten gab eines legalen Schwangerschaftsabbruches oder weil es eben keine Aufklärung von Jungen und Mädchen in den Schulen gab oder auch in den Familien wurde es totgeschwiegen. Der Zugang zu Verhütungsmitteln war beschränkt oder überhaupt nicht möglich für unverheiratete Paare, die dann eben gezwungen waren, bei ungewollter Schwangerschaft, die ja geächtet war, wo man praktisch aus der Gesellschaft herausfiel, dann eben zu illegalen Methoden zu greifen und zu sogenannten Engelmacherinnen zu gehen, was eben zur Folge hatte, dass eben sehr viele Frauen an den Folgen unsachgemäßer Eingriffe verstorben waren. Man ging also in den 60er Jahren davon aus, dass nach Schätzungen etwa 10.000 Frauen pro Jahr in der Folge dieser Eingriffe gestorben sind. Mhm. Andere Schätzungen gehen davon aus, dass es jährlich etwa bis zu 1 Million illegale Abtreibungen gegeben hat in der Bundesrepublik. Dass dies heute nicht mehr nötig ist, ist auch ein ganz wichtiger Fortschritt in unserer Gesellschaft.
Gibt es Ausstellungsstücke, auf die Sie besonders stolz sind, wo es vielleicht auch schwierig war, dran zu kommen?
Ja, wir haben uns natürlich nicht nur mit der Entwicklung in der Bundesrepublik beschäftigt, sondern auch versucht, die Sexualmoral und die Geschlechterverhältnisse in der DDR zu beleuchten. Eines dieser Objekte, das wir da gefunden haben, ist ein Dokument, in dem ein Parteiverfahren gegen einen Genossen der SED erlassen wurde. Der Grund war, dass er eine Beziehung zu einer verheirateten Frau aufgenommen hatte, die er dann bei einer Feier verführt hätte.
Welche Zeit war das?
Das war Anfang der 60er Jahre.
Auch in der DDR gab es zumindest in den 50er und 60er Jahren noch Prüderie. Später war es ja in der DDR etwas liberaler. Die Frau dient dem Mann, der Sex dient ausschließlich dem Kinderkriegen und der Mann verwaltet das Geld der Frau, weil Frauen das nicht selber können. Das klingt krass, aber das war noch die gesellschaftliche Denke in den 1950er und 60er Jahren. Zu sehen ist das zurzeit in der Ausstellung Schamlos, Sexualmoral im Wandel im Haus der Geschichte in Bonn. Mit ganz viel Anschauungsmaterial, Plakaten, Videos, Tondokumenten. Ich habe mich da diese Woche umgeschaut. Frauen, die galten nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich noch als kochende Muttchen, wie dieser Fernsehausschnitt aus den 50er Jahren in der Ausstellung zeigt.
Natürlich muss in einer Ehe gemütlich sein. Wenn abends der Mann nach Hause kommt, soll er eine warme Wohnung vorfinden und es soll das Abendessen soll schon auf dem Tisch stehen.
Über Sex, Sexualität wurde damals nicht geredet. Die Kirchen, die hatten noch großen Einfluss. Sexualität war etwas Böses, Schmutziges, ja fast zu Unterdrückendes, erinnert sich dieser Zeitzeuge in der Ausstellung.
Sonntagmorgen, ich lag noch im Bett, hab geschlafen und so als kleiner 8-jähriger Bengel auf der Entdeckung seiner eigenen Sexualität hat mich meine Mutter beim Onanieren erwischt. Und ich bin munter geworden, indem die Zudecke zur Seite ging und meine Mutter mit dem Teppichklopfer einfach nur auf meine Geschlechtsteile zugeschlagen hat, die ich mir dann mit den Händen abgedeckt hatte. Und nur mit den Worten, du Dreckschwein.
Krass traumatisierend muss das für viele junge Menschen damals gewesen sein. Bewegung in die Sexualmoral ist erst in den 1960er Jahren gekommen. Die Ausstellung in Bonn, die zeigt, wie Studenten und Frauenbewegung gegen die Gesellschaft dann aufbegehrt haben. 1961 kam die Antibabypille auf den Markt. Frauen gingen gegen das Abtreibungsverbot und die Spießigkeit der Eltern auf die Straßen.
Wir sammeln Unterschriften für die Abschaffung des Paragraph 218. Bitte geben Sie uns Ihre Unterschrift. Wir gehen in eine öffentliche Illegalität. Das heißt, wir handeln gegen bestehende Gesetze, aber nicht als geheime Untergrundorganisation, sondern öffentlich.
Gemeinsam sind wir stark! Stark!
Nicht nur Ausschnitte aus Demonstrationen sind zu sehen, in der Ausstellung gibt es auch das Titelbild der Zeitschrift Stern vom 6. Juni 1971, ein Wendepunkt in der westdeutschen Geschichte. Hunderte Frauen, die bekannten in der Zeitschrift damals öffentlich, ja, wir haben abgetrieben, die Feministin Alice Schwarzer über diese Zeit.
Über Abtreibung redete man noch nicht mal mit seiner besten Freundin oder der eigenen Mutter. Es war ein dunkles, blutiges Geheimnis und es terrorisierte die Frauen und überschattete die ganze Sexualität. Und nun kommen diese 374 Frauen und sagen öffentlich, so sehe ich aus, so heiße ich, ich habe abgetrieben und ich fordere das Recht für jede Frau dazu. Es war ein ungeheurer Mut. Man wusste nicht, werden die Frauen morgen, werden ihre Nachbarn noch mit ihnen reden, lässt der Mann sich scheiden. Mir war klar, dass diese Selbstbezichtigung eine ungeheure Provokation sein würde und dass sie eben genau an dem Punkt den Knoten durchschneidet, der so wichtig ist, dass sie dieses verlogene Schweigen bricht.
Aber auch dunkle Kapitel, die werden in der Ausstellung thematisiert. Die Diskussion um eine mögliche Legalisierung von Pädophilie zum Beispiel. Ein Teil der Ausstellung, der widmet sich auch der Emanzipationsbewegung von Lesben und Schwulen. Mit offen gezeigtem Schwulsein, Händchen halten zum Beispiel, konnte man 1979 noch provozieren. In der Ausstellung zu sehen ist eine Umfrage des Fernsehens damals.
Es ist entartet. Es ist nicht natürlich.
Wir sind alle überfüttert. Überfüttert.
Wir sind alle in der Heilanstalt, ne?
Heilanstalt? Ich weiß es nicht. Was würden Sie denn machen? Wenn Ihr Sohn denn schwul wäre, was würden Sie denn machen?
Der schlägt kaputt.
Ja, und so ging das weiter. Die Rechte von Transmenschen, die wurden erstmals im Jahr 1980 geregelt. In Deutschland, in der Bundesrepublik, im transsexuellen Gesetz. Mir hat die Ausstellung gefallen. Viele greifbare Sachen gibt es da zu sehen. Sachen, die einfach für sich und für die jeweilige Zeit sprechen. Ein besticktes Kissen aus der Nachkriegszeit zum Beispiel. Darauf die Aufschrift »Gott sieht alles«. Ich finde das unglaublich vielsagend. Sticker, Demomaterial gibt's zu sehen der Frauenbewegung, aber auch Videosequenzen, zum Beispiel aus einer Fernsehdoku über Leute, die zum ersten Mal im Sexshop sind, nämlich im ersten Laden von Beate Use, total schüchtern. Sagt unglaublich viel aus über diese Zeit. Die Ausstellung, mir hat sie gefallen und den meisten Besuchern auch.
Was ich gut fand, ist, dass viel Anschauungsmaterial da ist, dass man sich das auch alles so vorstellen kann, wie das früher war und die ganzen Bilder und so.
Also ich finde sie gut, interessant. Die Werbungen von früher zum Beispiel, gerade in irgendwelchen Medien.
Also ich fand es gut zu sehen, wie sich das verändert hat, gerade der Blick auf die Frauen, wie sich das verändert hat, dass die damals nur Hausfrauen waren und jetzt immer mehr was zu sagen haben.
Interessant fand ich, dass viele Dinge, die sich geändert haben, ja noch gar nicht so lange her sind. Wo man sich heute an den Kopf kratzt, das ist unfassbar, ne? Das kann nicht wahr sein.
Ja, in Bonn könnt ihr im Moment eine Zeitreise machen. Kritikpunkt ein bisschen an der Ausstellung. Die Ausstellungsfläche ist ziemlich eng, ziemlich schlauchartig. Da wäre ein bisschen mehr Platz gut gewesen. Aber der Eintritt ist frei, schamlos. Die Sexualmoral im Wandel. Die läuft noch bis Mitte Februar 2016 im Haus der Geschichte in Bonn. Und der Eintritt, der ist frei. Jetzt zurück ins Jahr 2015. Philipp, der wohnt seit einem Jahr in Berlin, ist 27 Jahre alt, Fotograf und er genießt die Stadt und durchaus auch die Dates. Aber seit kurzem ist Philipp verknallt. Und zwar sowas von in diese ganz tolle Frau, wie er sagt. Doch die beiden haben sich dann 3 Wochen nicht gesehen. Jetzt aber gab's ein Wiedertreffen, wenn auch ein bisschen mit Hindernissen. Mehr erzählt euch Philipp selbst. Hier ist das Liebestagebuch.
Als wir uns nicht gesehen haben, dadurch, dass sie auswärts war und ich dann ebenso nicht in Berlin, war das schon sehr schön, mit ihr die ganze Zeit noch Kontakt zu halten und auch zu sehen, okay, derjenige hat auch noch Interesse. Und man hat sie auch schon ziemlich oft dabei erwischt, wie man an den anderen denken musste. Ging ihr so, ging mir so. Und ja, auch die letzten Tage, kurz bevor man wusste, dass man sich wieder in Berlin sieht, waren schon so ein bisschen, wo ich auch das Gefühl hatte, dass sie auch verknallt ist. Und als wir uns dann gesehen haben, war super schön. Die Umarmung, der Kuss und Freudestrahl, dann erstmal zu mir gegangen. Und auf dem Balkon rumgechillt und gequatscht. Ja, und dann irgendwann nach einer Stunde oder so kam uns dann wieder näher. Und ich hatte ihr vorher erzählt, weil ich so ein schönes Mietverhältnis habe, dass ich als Untermieter Vermieter habe, die selten in Berlin sind. Und dann meinte ich, ja, die sind super selten da und wenn, dann kündigen sie sich an und so. Und dann war das so, dass ich dann anfing, bei ihr auf dem Balkon sie zu verwöhnen und mich dann auch wieder zwischen ihre Beine gestürzt habe. Und auf einmal hören wir nur, wie die Tür aufgeht, die Wohnungstür, so ein kleiner Spalt offen war und dann so klopf, klopf, hallo. Und dann war mein einer cooler Vermieter da, also ich natürlich dann runter von den rauf aufgestanden und mich wieder schnell hingesetzt auf meinen Platz und wir beide so voll so... Dann kam er rein und hat Hallo gesagt und war halt ein bisschen Smalltalk mit ihm. Aber ich musste so innerlich feiern und habe das dann auch bei der tollen Frau gesehen, dass sie einfach so ein bisschen, oh, was ist das für eine Situation und voll lustig. Aber irgendwie, hoffentlich hat er nichts mitbekommen und so. Nee, und er hat sich danach dann auch sich in sein Zimmer verzogen. Dadurch, dass wir bei den ersten 3 richtig langen Treffen keinen Sex hatten, keinen richtigen Sex, hatte ich auch schon überlegt, na, liegt es jetzt drauf an, ist es dann zu erzwungen und so. Aber ja, ich wollte jetzt auch nicht so viele Dates verstreichen lassen, dass man sagt, okay, jetzt ist dann irgendwie die Spannung weg oder so. Ja, wir haben uns danach dann in die Küche verzogen, was gekocht, was gegessen und dann zu mir ins Zimmer und da kam uns dann wieder auf dem Bett näher. Und ja, dann halt gegenseitig ausgezogen und ja, dann doch kam es zum Sex. Und ja, dadurch, dass ich halt schon sagen muss, dass ich verknallt bin in die Frau, war das was ganz anderes vom Kopf her, als wie mit den ganzen anderen Frauen vorher. Weil vorher, da war das meistens klar, okay, die ist sympathisch, die ist cool drauf, Sex und so, da war, ja, das war einfach Sex. Und bei ihr schon was anderes. Ja, also dadurch, dass wir uns zwar schon so unterhalten haben, so unter Vorlieben, aber ich genau wusste, dass sie vor mir bisher nur einen einzigen Mann hatte, war ich doch schon ziemlich zurückhaltender. Und nee, am Anfang war es schon ein bisschen nah. das dann später so, dass sie mich geritten hat und dann eine Art Löffelchenstellung, weil ich halt schon ziemlich krasser Hinternfetischist bin, dass der zum Höhepunkt kam. Also wir haben halt danach dann auch drüber geredet und dass sie überlegt hatte, ob ich das überhaupt so scharf genug finde, nur mit ihr. Aber nö, also ich meinte auch zu ihr, macht ja keinen Kopf. Aber es gibt ja noch so viele Sachen, die wir ausprobieren können und ich finde sie sehr, sehr attraktiv. Also ich muss echt sagen, dass ich sie sehr begehre. Wir hatten jetzt die Woche, weiß ich gar nicht, sonntags 8 Stunden, montags wieder 6, 7 Stunden, Dienstag, Mittwoch Pause, Donnerstag, Freitag Pause, Samstag, Sonntag. Also das ist unglaublich. Wir beide kommen einfach nicht voneinander los. Wir kleben aufeinander, wir fühlen uns so wohl beieinander. Sei es jetzt kuscheln, quatschen, zuhören, streicheln, Sex, Sachen unternehmen, essen gehen, spazieren gehen. Das Wochenende war richtig geil.
Philipp ist richtig verliebt. Wie schön. Fortsetzung folgt. Und falls ihr mal ins Liebestagebuch wollt, schreibt uns sehr, sehr gerne eine Mail at dradiowissen.de. In den 1930er Jahren kamen Menschen wegen angeblicher oder echter Homosexualität noch ins Konzentrationslager. Viele sind dort umgekommen. Heute ist die Gleichstellung von Homos und Heteros in vielen westlichen Ländern Normalität, Adoptionsrecht oft eingeschlossen. Diesen Wandel dokumentiert zurzeit eine Doppelausstellung im Deutschen Historischen Museum und im Schulenmuseum in Berlin. Und ich habe mir diese Doppelausstellung Homosexualitäten angeschaut und Besucher auch nach ihrer Meinung gefragt.
Ja, ich fand erstmal gut, dass sie überhaupt gemacht wird. So Wissenslücken vielleicht mal schließen.
I really enjoyed it. It was beautiful. I thought the whole thing was surprising. I'm actually from Australia, so I had no idea that there was such a revolution here in Germany.
Mir hat es sehr gut gefallen. Das ist vielleicht ein kleiner Kritikpunkt. Man muss schon, glaube ich, interessiert sein und dann wirklich sich die gesamten Sachen durchlesen auch. Ansonsten kriegt man, glaube ich, nicht so wirklich mit, wie sozusagen die Bewegung oder die Geschichte oder was früher für Schwierigkeiten waren. Ich glaube, das kommt sonst nicht an, wenn man nur einfach so durchläuft.
Die Besucher des Deutschen Historischen Museums sind begeistert. Vor allem die, die sich bisher nicht tiefer mit Homosexualität auseinandergesetzt haben. Die Ausstellung beginnt mit Videos. An Säulen höre ich mir persönliche Coming-out-Geschichten an von Lesben, Schwulen und Transmenschen. Darunter die Geschichte von Christoph.
Es gibt ja nicht das eine Coming-out und dann ist man komplett fertig, sondern es ist eigentlich eher ein Prozess, der immer und immer wieder weiterläuft. Es hat eine ganze Weile gebraucht, bis ich auch das Coming-out hatte in der Familie, bis ich dann auch den einzelnen Freundinnen und Freunden was erzählt habe. Und auf dem CSD beispielsweise habe ich mich noch nicht getraut.
Ich finde, ein guter Einstieg. Wird doch klar, was ein Coming-out bedeutet. In der Familie, unter Kollegen und im Freundeskreis. Und dass es kein richtiges oder falsches Coming-out gibt, sondern nur sehr persönliche Vorgehensweisen. Im nächsten Raum dann gibt es historische Dokumente. Interessant, wie versteckt Homosexualität früher angedeutet wurde. Zu sehen ist ein Brief des Schriftstellers Karl Maria Kertbeny aus dem Jahr 1868. Darin tauchen zum ersten Mal überhaupt die Worte homosexual und heterosexual auf. Mich beeindruckt auch eine große Galerie mit Frauenporträts, zum Teil noch aus dem 19. Jahrhundert. Darunter sind Selbstporträts der Künstlerinnen Sabine Lepsius und Lotte Laserstein. Ausstellungsmacherin Birgit Bosold betont,
dass wir deutlich darauf bestehen, dass Homosexualität nicht ein rein männliches Phänomen ist, was ja in der breiten Öffentlichkeit in aller Regel so diskutiert wird. Also man spricht von Schwulenehe und von Schwulenparade.
Entsprechend viele Dokumente stammen aus der Frauen- und Lesbenbewegung. Im oberen Stock zieht es mich in einen großen Raum mit Fotos von Menschen an der Wand, in rosa gehalten, wie der Rosa Winkel im Dritten Reich. Es sind KZ-Häftlinge. Mehr als 10.000 Menschen kamen im Dritten Reich wegen Homosexualität ins Konzentrationslager. Gut die Hälfte wurde ermordet. Einige Schicksale bekommen hier Namen und Gesicht. NS-Zeit, das klingt alles erstmal weit weg, ist es aber nicht. Stark finde ich deshalb einen roten Gang auch im oberen Stockwerk. Hier haben die Ausstellungsmacher homophobe Ausfälle der letzten Jahre zusammengetragen. Man kann sich in Vertiefungen setzen und hört über Lautsprecher Zitate und Schilderungen homophober Übergriffe.
Fanny Yen Eddy wurde am 29. September 2004 im Büro der Sierra Leone Lesbian and Gay Association ermordet aufgefunden.
Alle Kirchen und Mitglieder, die Homos unterstützen, möget ihr verflucht und mit Krebs, HIV, Syphilis, Schlaganfall, Wahnsinn, Krätze und dann mit der Hölle geschlagen sein. Atlar Missionary Church in Harlem, New York, 2014.
Lieber Diktator sein als schwul. Alexander Lukaschenko,
Weißrussischer Präsident 2012.
Für die Ausstellung im Deutschen Museum habe ich jetzt 1,5 Stunden gebraucht. Doch es gibt auch noch einen zweiten Teil. Im Schwulenmuseum in Berlin-Schöneberg, Ausstellungsmacherin Birgit Bosold.
Im Schwulenmuseum geht es darum zu fragen, was ist eigentlich jetzt? Und Gegenwart kann man schlecht ausstellen. Und deswegen haben wir uns entschieden, hier das über künstlerische Positionen zu machen. Und wenn man die künstlerischen Positionen sich anschaut, dann wird man sehen, es geht gar nicht mehr um Homosexualität, sondern es geht um Geschlecht. Es geht um Geschlechtsidentität.
Bilder, Installationen und ein Porno, in dem man nicht erkennt, wer Mann und wer Frau ist. Der Teil im Schwulen Museum ist vor allem was fürs Auge. Hier wird mit Rollen und Identitäten gespielt. Und zwei Räume, die widmen sich der Zukunft. In Videos erzählen queere Menschen von ihren Visionen.
Die Frage nach Verwandtschaft, die nochmal diese Frage von Familie weiter aufspannt. Also wer sorgt füreinander? Also nicht so sehr, wie sind wir angeblich blutsverwandt, sondern die Frage ist ja tatsächlich, wer sorgt füreinander?
Ich bin eigentlich kein Fan von Ehe, aber dass ich mich mit meinem Freund verpartnern konnte, war ein großer Heilungsprozess, der in meiner eigenen Familie stattgefunden hat. Damit konnte auch so ein Prozess des Verstehens, des Einanderverstehens mit meinem Vater zum Beispiel, konnte abgeschlossen werden. Und das ist für mich nicht unbedingt ein politisches Argument für die Ehe, aber es ist ein fast spirituelles Argument für Ehe.
Der Wandel zu einer liberaleren Sexualmoral zeigt sich auch im gesellschaftlichen Umgang mit Homo- und Transsexualität, wobei es auch heute da noch Vorbehalte und Ablehnung gibt. In Berlin läuft die Ausstellung Homosexualitäten noch bis 1. Dezember 2015. Was Gesellschaft über Sexualität denkt, über Sex, die Sexualmoral, die hat sich immens gewandelt in nur wenigen Jahrzehnten. Heute muss Aufklärung auch entsprechend anders aussehen als zum Beispiel noch in den 1980er Jahren. Aber wie explizit oder zurückhaltend müssen Websites oder Aufklärungsbroschüren sein? Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZGA, die stellt sich diese Frage immer wieder seit 1967. Seitdem entwickelt die BZGA immer wieder neues, zeitgemäßes Aufklärungsmaterial für junge Menschen und ich habe im letzten Jahr die Chefin der BZGA sprechen können, Elisabeth Pott, und ich habe sie gefragt, anhand welcher Kriterien die ihre Kampagnen heute entwickeln.
Ja, das erste wichtigste Kriterium ist, dass wir die Jugendlichen erreichen. Haben wir von der Sprache, von der Bildsprache, von der Gestaltung her, haben wir eine Sprache, haben wir eine Anmutung, haben wir Botschaften, die junge Leute erreichen. Wir haben vor kurzem gerade im Zusammenhang mit der HIV-STI-Aufklärung eine neue Ausstellung gemacht, die große Freiheit. Eine Ausstellung, die hoch interaktiv ist. Interaktivität ist für junge Leute ganz, ganz wichtig. Oder auch, dass sie einbezogen sind. Bestimmte Stationen in der Ausstellung sind mit jungen Leuten gemeinsam entwickelt worden.
Kann man zu viel informieren und aufklären?
Ich glaube, man kann falsch informieren und aufklären. Und wenn man falsche Informationen gibt, das kann ja verschiedene Gründe haben. Entweder weil einer, der informiert, interessengeleitet ist, das sind wir nicht. Wir sind neutral und unabhängig. Oder weil jemand mehr im Bereich von Mythen und Glauben aufklärt als im Bereich von Wissen. Also die Wissenschaftlichkeit ist da bei uns ein ganz wichtiger Punkt. Und der mindestens ebenso wichtige Faktor ist, kann man sich in die Zielgruppe so weit einfühlen und kann man so sensibel mit dieser Zielgruppe umgehen, dass man nicht unnötig verletzt, dann ist ein großes Interesse da und dann kommen die Botschaften, wie sie an den Erfolgen der Sexualaufklärung sehen, ja auch an.
Kann man sagen, dass es gut ist, dass man die Dinge auch beim Namen nennt?
Um gut aufzuklären, muss man auch explizit sein. Das heißt aber nicht, dass man unsensibel sein darf. Wir bieten etwas an, was sachlich, fachlich richtig ist. Und es kommt dann eher darauf an, dass die Lehrerinnen und Lehrer ihre Klasse kennen und wissen, wie ist denn meine Klasse zusammengesetzt. Denn natürlich müssen soziale Unterschiede, Entwicklungsstand der Kinder und Jugendlichen, kulturelle Unterschiede berücksichtigt werden. Weshalb wir hier, wenn wir die Lehrerinnen und Lehrer ansprechen, natürlich auf diese Notwendigkeiten vorher hinweisen. Also die Lehrerinnen und Lehrer müssen wissen, wie sind die religiösen, ethischen, kulturellen, sozialen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler in ihrer Klasse. Und sie müssen mit den Eltern vorher darüber sprechen, was sie vorhaben und ihnen auch die Materialien, die sie einsetzen wollen, zeigen, zur Kenntnis geben. Und dann müssen sie mit den Eltern gegebenenfalls darüber diskutieren, womit die Eltern einverstanden sind oder wo Eltern Probleme haben.
Das heißt, wenn jetzt ein Elternpaar oder so sagt, ich möchte aber nicht über, dass meine Kinder sozusagen über Details des Kondomgebrauchs informiert werden mit 16, dann
muss man natürlich den Eltern deutlich machen, warum ein Kondom ein ganz normaler Hygieneartikel ist und warum es so wichtig ist, dass die Handhabung des Kondoms bekannt ist. Und wir müssen immer wieder deutlich machen, dass gut aufgeklärte Jugendliche viel seltener eine ungewollte Schwangerschaft haben oder eine sexuell übertragbare Krankheit bekommen. Und diese Vorstellung, die häufig kommuniziert wird, es gäbe eine Sexualisierung der Jugendlichen, die trifft überhaupt nicht zu. Bis zum 17. Lebensjahr hat ein Drittel der Jugendlichen noch gar keinen Geschlechtsverkehr. Und das Alter, wann überhaupt Geschlechtsverkehr begonnen wird, ist keineswegs gesunken.
Das heißt, Aufklärung sorgt eher nicht für Sexualisierung, sondern eher für ein Bewusstsein, mit Sexualität gut umzugehen.
Ganz genau so ist es. Es wird durch die Art, wie wir Sexualaufklärung machen, das Verantwortungsbewusstsein für sich, für den eigenen Körper, für die eigene Sexualität und für die Gesundheit des Partners und die Notwendigkeit des Schutzes beim Partner gestärkt. Und wir können vor allen Dingen auch heute feststellen, dass die meisten Jugendlichen heute das erste Mal in einer festen Beziehung erleben. Und gerade dann, wenn es spontan und ungewollt zu Geschlechtsverkehr kommt, dann wird häufiger nicht verhütet. Es ist heute so, dass immerhin 69% der deutschen Mädchen und 58% der deutschen Jungen ausführlich zu Hause mit den Eltern über Sexualität sprechen. Und über 90% der Jugendlichen werden in der Schule mit Aufklärung erreicht. Merkwürdigerweise spielt das Internet für die Aufklärung in diesem Zusammenhang nicht eine so große Rolle.
Elisabeth Pott war das, Chefin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und sie sagt, Aufklärung sorgt für mehr Selbstbestimmung der Menschen. Und das war auch schon wieder eine Stunde Liebe. Diesmal mit Till Opitz und diesmal über die Sexualmoral im Wandel der Zeit. Ich bin wirklich froh, muss ich sagen, dass wir heute leben. Danke für euer Interesse.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.